9, Vers 1 bis 5. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Das bezeugt mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus welchen dem Fleische nach der Christus ist, welcher über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Jetzt fängt er an, zu seinem Thema zu kommen, mit den Worten Vers 6. Das heißt aber nicht, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Wieso, können wir fragen, sagt Paulus, dass das Wort Gottes nicht hinfällig geworden wäre, nachdem er so gesprochen hat? Er hat vom Wort Gottes gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass Gott mit seinem Wort Israel gesegnet hat. Die Ausdrücke Gottesdienst, Sohnstellung, Bündnisse, Gesetzgebung und so weiter sprechen davon, dass Gott zu Israel gesprochen hatte und dass er sie mit seinem Wort reichlich gesegnet hatte. Davon haben wir das vorige Mal gesprochen. Und dann heißt es, dass er ihnen Verheißungen gegeben hat. Das heißt, dass Gott von einer Zukunft für Israel gesprochen hat. Israel hat also eine Vergangenheit, die von Gottes Wort geprägt ist, und sie hat eine Zukunft, könnte man sagen, die von Gottes Wort geprägt ist. Aber jetzt kommt das andere. Paulus spricht davon, dass er wünschen könnte, für Israel an Israels Stelle als Verfluchter von Christus entfernt zu sein. Christus heißt Messias. Christus ist ja das griechische Wort und Messias das hebräische. Beides bedeutet der Gesalbte. Nun sagt Paulus, Israel ist von Christus, von dem Messias, von dem gesalbten Retter Gottes entfernt. Gott hat Israel verflucht. Und Paulus bedrückt dieses. Er hat tiefe Bedrücknis darüber. Und er könnte wünschen, die Stelle von Israel einzunehmen und anstelle von Israel verflucht und vom Messias entfernt zu sein. Das geht nicht, deshalb kann er nur sagen, ich könnte wünschen. Das zeigt also, wie ernst die Lage Israels ist. Und jetzt könnte ein Leser dieser Zeilen in Rom, wenn Paulus diesen Brief dorthin geschickt hat, sich fragen, ja, wie ist es nun? An dieser Stelle könnte diese Frage aufkommen. Du sagst auf der einen Seite, und das wissen wir auch, dass Gott reichlich hineingesprochen hat in Israel, durch Gesetz, durch Zeugnis und durch Prophetie. Das heißt, Gott hat investiert, Gott hat hineingesprochen, Gott hat dieses Volk geprägt und nun ist dieses Volk abtrünnig geworden. Was hilft das denn, dass Gott Wort Gottes investiert in diesem Volk? Was hilft das, dass er Wort Gottes hineinlegt in dieses Volk, wenn es dem Volk nichts hilft? Wenn das Volk sich nicht bessert? Wenn es denn doch verflucht ist und vom Messias entfernt ist? Und was hilft es, Verheißungen zu geben, wenn diese Verheißungen nicht eingehalten werden können? Du sagst, Israel ist verflucht. Ja, du sprichst von Verheißungen. Dann kommt die Frage auf, ja, Gott seine Verheißung nicht einhalten. Und dies ist eine ernste Anklage, die aufkommen könnte, und Paulus muss ihr begegnen und weiß auch, wie ihr zu begegnen ist. In den Versen 6 bis 13 gibt er hierauf eine Antwort, wie es damit bestellt ist, mit der Kraft des Wortes Gottes. Hat Gottes Wort noch Kraft? Um Ihnen einen Überblick zu geben, ferner, in den Versen 14 bis 29, das ist ein längerer Teil, da spricht er von der Gerechtigkeit Gottes. Ist es denn gerecht für Gott, so zu handeln, wie er handelt? Wenn Paulus im ersten Teil davon spricht, dass nur ein Teil von Israel erwählt ist und er dieses nach seinen eigenen Kriterien tut, ja, ist denn Gott gerecht in der Handhabung seiner Kriterien? Wir müssen also, Paulus muss also zu diesem zweiten Thema, zu dieser zweiten Frage kommen. In Vers 14 fragt er, ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Und das sei ferne. Was heißt das, wenn jemand ungerecht ist oder wenn Gott ungerecht ist? An dieser Stelle bedeutet das zweierlei wenigstens, und darauf geht er dann ein, in den Versen 15 und ferner und ab Vers 19 wiederum. Da bringt er noch eine andere Frage, du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch und so weiter. Und auf diese Frage geht er sehr ausführlich ein. In Vers 21 sagt er, oder hat der Töpfer nicht Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Kann Gott nicht tun mit seinem Eigentum, was er will? Ist das Ungerechtigkeit, wenn Gott mit seinem Eigentum macht, was er will? Das sind Fragen, die er in den Fragen des Einwenden Israels entgegensetzt. Und dann im letzten Teil des Kapitels, den Versen 30 bis 33, fasst er diese zwei Antworten zusammen. Das heißt, er nimmt noch einmal kurz Stellung zu der Frage, ist Gott gerecht und ist Gott machtlos geworden mit seinem Wort? Kann Gottes Wort nichts mehr ausrichten, wie ist es damit bestellt? Was die Gerechtigkeit Gottes betrifft, was die Kraft Gottes betrifft, zu tun mit seinem Eigentum, was er will, dazu möchte ich eine kleine Geschichte lesen, die mir in dieser Woche in die Hände kam. Und ich glaube, sie kann einem und dem anderen vielleicht zum Segen sein. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebte in Großbritannien ein Graf, der als ernster Christ bekannt war. Der Hauptgärtner des Grafen war ein Mann gleichen Glaubens wie sein Herr. Es wurde nun bemerkt, dass der Graf auf seinen Spaziergängen durch den Park und die Gärten oft stehen blieb, um sich mit dem Gärtner zu unterhalten. Zweifelsohne kamen auch die geistlichen Themen dran, an denen beide Interesse hatten. Der Gärtner hatte eine einzige Tochter, die Freude seines Herzens und das Licht seines Hauses. Es gefiel nun Gott, diese zu sich zu nehmen. Der Schmerz des Vaters war verständlicherweise groß. Fast zerbrach ihm das Herz. Es schien auch, dass eine Bitterkeit gegen Gott in ihm aufgekommen war. Denn der Graf bemerkte, wann immer er auf seinen Spaziergängen auftauchte, verschwand sein Diener im Gebüsch. Er wich ihm aus. Die Gespräche gehörten der Vergangenheit an. Also legte der Graf eine Falle, um den schmerzleidenden Mann zurückzubringen zu dem, dessen Wege mit den seinigen immer von Segen begleitet sind, was nun dieser Vater zu lernen hatte. Es wurde ein Tag des offenen Hauses bestimmt, an dem die Freunde des Grafen und der Gräfin auch die Gärten des Schlosses besuchen konnten. Der Hauptgärtner war bemüht, die Blumenbeete in schönste Farben zu bringen, wachte die Runde und kennzeichnete, mit einem Schild, jene Blumen, die unter keinen Umständen vorher gepflückt werden dürfen. Eine weiße Rose, die nahe am Schloss wuchs, der Stolz des Gartens, wurde ganz besonders gekennzeichnet. Sie sollte nicht gepflückt werden. Als er jedoch am Morgen des festlichen Tages seine letzte Inspektion machte, stellte er zu seinem Ärger fest, dass jemand die erlesene Blüte gepflückt hatte. Er schaute sich herum und sah eine der Hausmägde, die beim Fensterputzen beschäftigt war. Aufgeregt fragte er sie, wer wohl die weiße Rose gepflückt habe. Ich weiß es nicht, sagte sie, aber ich denke, der Herr hat sie selber genommen. In dem Augenblick öffnete der Graf, der offensichtlich den Moment abgewartet hatte, das Fenster seines Zimmers und fragte, was ist denn los? Jemand hat die weiße Rose gepflückt, die ich ganz besonders gekennzeichnet hatte, nicht berühren, antwortete er ärgerlich. Ist das alles? Bemerkte der Graf. Das habe ich gemacht. Ich pflückte die Rose für dich. Ich habe ja auch ein Recht dazu. Da ich hier der Herr bin, gehörte sie mir. Ich genieße jetzt den Duft und die Schönheit der Rose in meinem Zimmer. Der Gärtner schwieg. Er hatte nichts mehr zu sagen. Gegen ein solches Argument konnte man nichts einwenden. Dann benutzte der Graf die geschaffene Gelegenheit, um diesen Verwundeten zurück zu dem Freund zu führen, der jederzeit mit seinem Segen wartet. Es brauchte Feingefühl. Mein Lieber, sagte er, du hattest auch eine weiße Rose. Aber es hat dem Herrn gefallen, deine Rose zu nehmen. Hatte er nicht ein Recht dazu? Sie gehörte doch ihm. Und jetzt genießt er den Duft seiner Rose im Himmel. Er hatte das Recht, sie zu nehmen, wann es ihm gefiel, denn weil er sie geschaffen und sie erkauft hatte, war sie sein Eigentum. Der Gärtner entgegnete nichts. Der Sonnenschein der göttlichen Liebe durchbrach die dunkle Leidenswolke, welche diesen Sonnenschein bis dahin verdeckt hatte. Seine Wunde war geheilt. Und heute, so wird erzählt, kann man in einer stillen Ecke auf dem Schlossgelände einen kleinen Grabstein antreffen, auf dem die eingravierten Worte zu lesen sind. Zur Erinnerung an die weiße Rose, die der Herr nahm. Er hat ein Recht dazu. Und wir können oft fragen, ist Gott gerecht, wenn er handelt? Dies ist eine Geschichte, die uns sehr nahe angeht, wenn wir selbst weiße Rosen verloren haben durch den Eingriff unseres Herrn. Israel meint, Gott anklagen zu können. Und jeder von uns, früh oder später, meint, Gott einmal anklagen zu müssen. Aber Paulus gibt hier Antwort. Die Frage beim Anklagen ist eigentlich eine zweifache Frage. Die Frage des fast Verzweifelns an Gott und Gottes Wegen ist in einem gewissen Sinne eine zweifache Frage. In Bezug auf Israel muss Paulus noch auf weiteres eingehen. Aber grundsätzlich muss einmal zuerst, das tut Paulus zuerst in Kapitel 9, grundsätzlich muss einmal Gottes Charakter geklärt werden. Es muss geklärt werden, ob Gott Kraft hat, das zu tun, was er versprochen hat. Und es muss zweitens gefragt werden, ob Gott gerecht ist, ob er das Richtige tut, wenn er handelt. Wenn er wählt, wenn er entscheidet, wenn er sagt, diesen Weg will ich jetzt einschlagen, ist das der richtige Weg? Das scheint meiner Vernunft nach, meiner Vernunft entsprechend, nicht Denn der Prophet fragt nicht zu Unrecht, wie sollen zwei miteinander gehen, wenn sie uneins sind? Wenn zwei miteinander Umgang haben sollen, dann muss ihr Denken aufeinander eingestimmt sein. Es muss aufeinander zustimmen. Paulus greift nun die erste Frage auf. Die Frage nach der Kraft des Wortes Gottes. Und wenn nun Paulus gesagt hat, Gott hat viel Wort hinein in Israel gesprochen, dann muss gesagt werden, dass dieses Wort nicht umsonst gesprochen worden ist, auch wenn es viele Israeliten gibt, die dieses Wort nicht aufgegriffen haben und es in ihrem Leben nicht die Frucht bewirkt hat. Diese Frage greift Paulus auf. Ich denke hier an ein Wort aus Jesaja 57. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich glaube, es bedeutet Folgendes. Jesaja 57, Vers 19, wohl am Anfang, der erste Teil. In Vers 18 heißt es, ich habe seine Wege gesehen und ich werde ihn heilen, ich werde ihn führen und ich werde trösten, ihn und die um ihn weinen oder trauern. Das ist ein Wort über Israel. Und dann heißt es in Vers 19, ich schaffe die Frucht der Lippen. Dann sagt er, Friede, Friede, denen, die nahe sind und denen, die fern sind, spricht der Herr, und ich werde ihn heilen. Dieses Wort, Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, greift Paulus auf in Epheser 2 und sagt, dass Jesus Christus diesen Frieden gebracht hat, denen, die nahe sind und denen, die fern sind, das heißt den Israeliten und den Heiden. Nun sagt Paulus, oder sagt Jesaja, wenn er von diesem Frieden spricht, kurz vorher, ich schaffe die Frucht der Lippen. Das ist ein Wort, das schon den Übersetzern Schwierigkeiten bereitet. Soll man das so übersetzen? Und wenn man es so übersetzt, was bedeutet es? Was heißt das Frucht der Lippen schaffen? Die Meinungen gehen hier auseinander. Einige meinen, es heißt, dass Gott in Israel eine Dankbarkeit schaffen kann, sodass, wenn Israel spricht, es Gott dankt, anstatt weg von Gott geht. Denn es geht um ein abtrünniges Israel. Jesaja sagt, oder Gott sagt durch Jesaja in Vers 18, ich werde ihn heilen, ich werde ihn führen und ich werde trösten. Israel ist abtrünnig geworden, muss gestraft werden mit der babylonischen Gefangenschaft. Das Buch Jesaja wird ja Israel mitgegeben, gleichsam in die babylonische Gefangenschaft. Und in der babylonischen Gefangenschaft liest Israel diese Worte. Und diese Worte sollen Israel jetzt zurückbringen zu dem Gott, gegen den sie gesündigt haben. Und wenn Sie diesen Vers lesen, Kapitel 57, 18, dann sollen Sie neu hören aus dem Munde Gottes, aus dem Munde des Propheten, das Wort Gottes, ich werde ihn heilen und ich werde ihn führen aus Babylon zurück wieder ins verheißene Land. Und dann heißt es in Vers 19, ich schaffe die Frucht der Lippen. Mit anderen Worten, Ausleger denken, jetzt wird Israel neu Gott mit seinen Lippen dienen. Das ist eine mögliche Auslegung, eine Möglichkeit, eine Weise, auf die man diesen Vers auslegen kann. Aber mir scheint, hier will noch etwas anderes gesagt werden. Nämlich, wenn Gott spricht, wenn Gott verheißt, dann schafft er auch das, was er spricht. Zum Beispiel, wenn er sagt, in 1. Mose Kapitel 1, es werde Licht. Wie soll jetzt Licht entstehen? Gott spricht mit seinen Lippen, aber wer wird jetzt die Frucht dieser Lippen schaffen? Wer wird jetzt dafür sorgen, dass existenzielle, räumliche Realität diesen Sprechen entspricht? Gott selbst. Gott selbst spricht und er tut, was er spricht. sagt ja in Vers 7, auch nicht alle sind Kinder, weil sie Abrahams Same sind, sondern in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Was heißt das, in Isaak wird dir ein Same genannt werden? Das ist ein Zitat. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Ein Wort Gottes. Wenn jetzt Gott zu Abraham spricht, in Isaak wird dir dein Same genannt werden, und dieser Isaak besteht noch nicht, dann muss es erst ein Isaak geben. Und wenn es ein Isaak gibt, und Gott sagt zu Isaak, so und so wird es sein, mit deinen Kindern, oder sagt so zu Rebekka, dann tut Gott das, was er sagt. Man fragt sich oft, warum Wahrsagerei eintrifft. Wenn jemand zu einer Wahrsagerin geht und sich die Karten legen lässt oder die Hand lesen lässt, dann kann man vielleicht hören, ja, in 3 Jahren wird ihr Kind dies und das erleben und sie werden das und das erleben. Ja, ich sehe Sonnenschein, also es werden noch schöne Tage kommen, aber da am Horizont ist eine Wolke und so weiter und so weiter. Es wird prophezeit, was noch kommen soll. Weiß diese Frau denn, was kommen wird? Und wenn sie es weiß, warum kommt es? Das ist eine Frage. Wenn Sie gestern Abend oder heute Morgen das Wetter gehört haben im Radio oder im Fernsehen, schafft der Wettermann, der Voraussagende, das Wetter? Wie kommt das zustande, was er sagt, zustande kommen wird? Welchen Wert hat seine Aussage da? Was für eine Art ist diese Aussage? Es gibt 2 Möglichkeiten. Eine ist, dass sie reine Information oder Beschreibung ist, und die andere ist, dass sie ursächlichen Charakter hat. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, in so und so vielen Minuten oder nach diesem Gottesdienst werden sie aus der Tür rausgehen, dann ist das einfach eine Beschreibung von etwas, was sowieso geschieht. Ich nehme es an und sage, sie werden aus der Tür rausgehen. Ich bin nicht die Ursache dafür, dass sie rausgehen. Die Ursache ist eine andere. Sie wollen nach Hause gehen. Und sie entscheiden sich und ihre Muskeln, ihre Nerven operieren. Und sie sind die Ursache dafür, beziehungsweise etwas, was sie noch zieht und so weiter. Sie gehen durch die Tür. Aber wenn jetzt einer der Eltern während des Gottesdienstes aufsteht und zu einem Kind hier fahren kommt, was unter Umständen notwendig wird, und sagt, jetzt wirst du mit mir kommen, dann hat dieses eine andere Art, das ist dann eine, dieses Wort hat einen anderen Charakter als nur Information. Das sagt der Elternteil nicht, weil das Kind sowieso jetzt kommen wird, sondern weil daraufhin das Kind jetzt zukommen hat. Mit anderen Worten, was der Vater bzw. die Mutter jetzt sagt, ist die Ursache für das, was jetzt geschehen wird. Du wirst jetzt mit mir kommen, ist die Ursache, weshalb das Kind jetzt kommt. Wenn Gott sagt, es wäre Licht, dann ist dieses Wort die Ursache für die Erfüllung. Dann sagt er nicht nur, es wird jetzt Licht sein und die Ursache wird etwas anderes sein. Nein, er selbst, der Redner, ist die Ursache dafür, dass jetzt das geschieht, was er gesagt hat. Auf diese Weise hat Gottes Wort Kraft. Und das ist die Frage, die hier ernst ist in Bezug auf Israel. Wenn Gott gesprochen hat über Israel, Israel wird noch ins Land zurückkommen oder es wird der Messias kommen, all diese Verheißungen. Und das trifft nicht ein. Dann ist die Frage, ob Gott Kraft hat, das einzulösen, was er gesagt hat, kommen wird. Wenn Wahrsager oder Wahrsagerinnen sagen, dies und das wird kommen, dann nehmen sie ein Risiko auf sich. Denn sie selbst sind nur Menschen. Aber sie sind in Verbindung mit Kräften, mit geistlichen Persönlichkeiten, Personen, die stärker sind denn Manipulation Satans oder okkulten Mächten. Und diese okkulten Mächte versuchen jetzt oder, ja, sie greifen jetzt die Situation an und sie versuchen jetzt, das zu realisieren, was gesagt wurde. Es ist nicht erst so, erst wird etwas geschehen. Und weil diese Person das im Voraus sieht, kann sie sagen, was geschehen wird. Nicht so wie der Wettermann. Der kann Indikationen sehen, ja, er sieht Tendenzen. Und aus der Erfahrung sagt er, aha, es wird so und so sein. Beziehungsweise wird Information aus dem Weltraum vermittelt. Das heißt, man sieht das Wetter schon im Voraus kommen. Da beschreibt man das, was sowieso kommt. Aber nicht in diesem Fall. Der Wahrsager weiß nicht, was kommen wird. Und auch Satan weiß nicht, was kommen wird. Er kann nicht in die Zukunft hineinschauen. Das weiß nur Gott, was kommen wird. Aber er versucht jetzt, nachdem er ein Risiko auf sich genommen hat und gesagt, das wird kommen, jetzt versucht er, dieses herbeizuführen. Und er hat eine Möglichkeit dazu, weil diese Person überhaupt schon dadurch offen war für ihn, dass er hier diese Person konsultiert. Dazu wurde die Brücke geschaffen zu dieser Macht, die nun eine Möglichkeit hat, dieses herbeizuführen. Und dann kommt es so durch die Macht Satans. Wenn Gott etwas verheißt, dann weiß er, dann ist beides da. Er weiß, was geschehen wird, und er selbst ist die Ursache dafür. Er selbst sorgt dafür, dass es kommt. Und weil er die Kraft hat, das zu tun, und weil er alles weiß, kann er auch sagen, es wird so kommen. Es sind also beide Momente da. Wenn er sagt im Alten Testament, der Messias wird kommen, dann weiß er das, weil er weiß, was kommen wird. Und er ist die Ursache dafür, dass der Messias kommt. Und niemand kann ihm da etwas in den Weg legen. Es wird so kommen, der Messias kommt. Er hat die Kraft dazu, sein Wort zu halten. Ist also Gottes Wort hinfällig geworden? Nein, sagt Paulus. Und er gibt zwei Gründe an. Erstens, nicht alle die, die aus Israel sind, sind Israel. Hierauf geht er jetzt nicht näher ein. Das heißt, Gott hat in Israel hineingesprochen und dieses Wort ist nicht umsonst, weil der Fluch, von dem Paulus hier spricht, nicht ganz Israel trifft. Mit anderen Worten, ich muss es langsam ausführen. Es gibt im Grunde zwei Israels. Und wenn wir in Römer 9 bis 11 lesen, müssen wir uns immer wieder fragen, von welchem Israel spricht ihr denn? Von dem verloren gehenden Israel oder von dem gerettet werdenden Israel? Wenn Sie die Bibel dabei haben, lesen wir doch einmal die ersten Verse. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht. Das bezeugt mit mir mein Gewissen im Heiligen Geist. Ich bin in großer Betrübnis und habe unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich könnte wünschen, ich selbst wäre als Verfluchter von Christus entfernt für meine Brüder. Welche Brüder sind das? Das sind die Verlorenen. Denn er spricht hier als von Verfluchten. Er spricht von Entfernung. Oder man könnte so sagen, es sind die, die noch nicht gerettet sind, die sind jetzt noch entfernt, aber können gerettet werden. Ja. Meine Verwandten nach dem Fleisch, welche Israeliten sind, denen die Sohnesstellung gehört und die Herrlichkeit und die Bündnis und die Gesetzgebung und der Dienst und so weiter, die Verheißungen treffen den Teil von Israel, der gerettet wird. Das heißt, die Verheißungen Gottes haben eine Wirkung auf einen Teil von Israel. Auf einen anderen Teil von Israel haben sie keine Wirkung. In Hebräer Kapitel 4 dürfte es sein, oder am Ende von Kapitel Kreuz nicht mit Glauben vermengt wurde. Das Wort Gottes hat Kraft und es hat keine Kraft. Beides. Und wir werden gleich sehen, warum. Gott bestimmt, wann und wo sein Wort Kraft haben wird und wann es nicht Kraft haben wird. Das ist ein Geheimnis, aber es ist einfach so. Wenn gepredigt wird, wenn eine ganze Team-Evangelisation ist oder wenn Gottesdienste gehalten werden und das Wort Gottes weitergesagt wird, dann hat dieses Wort Gottes auf einen Teil dieser Versammlung einen Einfluss. Selten ist es so, dass das Wort Gottes auf jeden positiv an sich auswirkt. Es gibt Menschen in der Versammlung, die hören, was gesagt wird, und das Gehörte wird mit Vertrauen, mit Annahme, mit Zuneigung, das heißt mit Glauben, vermengt. Und in dem Augenblick hat das Wort Gottes dann auch Wirkung. Das heißt, der Mensch sagt im Inneren Ja zu dem, was Gott sagt, und dann ist die Tür offen, dass Gott weiterwirken kann. Und so wie der Mensch immer Ja sagt zu Gott, zu dem ankommenden Reden Gottes, in dem Maße wirken das Wort Gottes weiter. In dem Moment, wo ein Visier aufgerichtet wird, eine Tür zugemacht wird, in dem Moment, wo Unglauben aufkommt, in dem Moment kann Gottes Wort nicht weiter wirken. Und dann scheint es Situationen zu geben, wo das Wort Gottes so mit Wucht kommt, dass es jeden Widerstand vor sich her umkippt. Und wir fragen uns, warum? Es ist wie ein Wind. Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Es ist wie eine Saat, die aufgeht unter einem Betondeckel. Sie haben ein Grab und plötzlich wächst aus diesem Grab, der verschüttet ist mit Beton, kommt eine Blume hervor. Weil irgendwie beim Gießen eine Blumensaat da drin war. Das ist passiert. Ein Gottesleugner soll mal sein Grab mit schwerem Beton ließ es überschütten mit Beton. Tief. Er wollte also beweisen, dass er nicht auferstehen würde. Ja? Und tatsächlich, eines Tages bemerkte man, dass dieser ganze Beton sich spaltete und es kam eine zarte Pflanze hervor. Eine Prophetie von dem, was nachfolgen wird. Später, wenn Gott eines Tages alle aus dem Graben hervorruft. Gottes Wort hat Kraft und kann auch die härtesten Herzen überwinden. Wir können das nicht erklären. Wir wissen nicht, warum einige dennoch hart bleiben. Es scheint, als ob sie nichts bewegen kann. Und die gehen verloren. Und Paulus sagt, einigen Leuten predigen wir zum Unheil und einigen predigen wir zum Heil. Warum das so ist, wissen wir nicht. Aber es geschieht. Gottes Wort teilt. Es hat Kraft, aber dann, bei einigen, scheint es wirklich fruchtlos zu sein. Wenn Jesaja sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen, dann meint er, dass bei Israel es nicht leer zurückkommen wird, weil Gott mit Israel etwas vorhat und es wird auch kommen. Allerdings, wenn er sagt, die nicht glauben werden, verloren gehen, dann hat auch das Wort Gottes seine Wirkung in jenem Leben, das heißt im Leben jener, sodass es auch dort nicht hinfällig wird, weil es erfüllt, was es gesagt hatte, nämlich, dass die Leute auf Unglauben hin verloren gehen würden. Das heißt nicht, noch einmal Vers 6, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, sind Israel. Vers 7, auch sind nicht alle Kinder, weil sie Abrahams Same sind. Wie will er das beweisen? Nun, mit dem Worte Gottes. Einmal, in Isaak wird dir ein Same genannt werden. Abraham hat zwei Söhne, Ismael und Isaak. Ismael soll das Haus verlassen. Aber Abraham trauert um Ismael. Und Gott sagt, nein, Isaak ist dein verheißener Same. Also kann ein Israelit nicht mehr sagen, ich bin bei Gott angenehm, weil ich Abraham zum Vater habe. Das ist kein Argument. Du kannst nicht sagen, weil Abraham dein Vater ist, deshalb ist es, dass du bei Gott in Gnaden bist. Denn Abraham hatte mehr Kinder als nur die, die jetzt die Juden sind. Die Ismaeliten sind nicht bei Gott in Gnaden. Die sind nicht ein auserwähltes Volk wie ihr. Deshalb ist das nicht ein Argument, sagt Paulus. Aber das Argument wurde gebraucht. Es wurde vor Jesus gebraucht. Wir sind Abrahams Samen. Paulus sagt, das könnt ihr nicht gebrauchen. Nicht einfach, weil ihr Abrahams Same seid, deshalb seid ihr schon Kinder Gottes. In Isaak wird dir dein Same genannt werden. Gott wählt, wie der Same weitergehen soll. Das heißt, die Verheißung an Abraham wird selektiv weitergeführt. Vers 8. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Kinder Gottes ist ein interessanter Ausdruck hier. Gab es im Alten Testament schon Kinder Gottes? Nicht in dem Sinne, wie wir heute Kinder Gottes sind. Heute sind wir Kinder Gottes durch den Heiligen Geist. Er hat uns neu geboren. Aber wenn dort es heißt Kinder Gottes, dann heißt das, die Leute gehören zum Volk Gottes, von denen Gott sagt, dass sie zu seinem Volk gehören. Und diese Leute, sagt Paulus, sind nicht alle Leute, die aus den Lenden Abrahams hervorkommen. Das heißt, die einfach körperlicherweise geboren sind, die aus dem Fleisch geboren sind, sondern die sind Gottes Volk, die aus Isaaks Lenden hervorkommen. Das heißt, er selektiert, er wählt aus. Deshalb kann ein Jude nicht sagen, einfach weil er ein Nachkomme von Abrahams ist, deshalb ist er schon bei Gott in Gnaden. Das heißt, es sind nicht die Kinder des Fleisches, die Kinder Gottes sind, sondern die Kinder der Verheißung. Diese Verheißung Gottes war was für eine Verheißung bei Isaak? Es war eine interessante Verheißung. Gott hatte gesprochen und gesagt, Sarah wird einen Sohn bekommen. Warum bekam Sarah einen Sohn? Nur weil Gott sagte, dass sie einen Sohn bekommen würde? Warum traf das ein, was Gott sagte, eintreffen würde? Das, was Gott sagte, Sarah wird einen Sohn haben, war zweierlei. Es war Information, es war Kraft. Wenn Gott sagt, dass Sarah einen Sohn haben wird, dann ist er dafür verantwortlich, dass Sarahs Körper umgewandelt wird und fruchtbar wird. Er schafft also die Frucht seiner Lippen. Sein Wort, Sarah wird einen Sohn haben, verwandelt den Körper von Sarah, so dass sie einen Sohn bekommen kann. Und dieser Sohn heißt dann Isaak. Und wie war es bei der Rebekka? Er sagt es dann in Vers 9. Ein Wort der Verheißung ist dieses, um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Da ist das Zitat aus dem Alten Testament. Jetzt Vers 10. Aber nicht nur bei Sarah war es so, oder ist es so. Im Griechischen steht nur, aber nicht nur. Aber im Deutschen muss der Übersetzer einfach etwas hinzufügen. Was er meint ist, es war nicht nur so bei Sarah, es war auch anders so. Es war auch bei Rebekka so. Sondern auch als Rebekka schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, wurde zu ihr gesagt, der Größe und so weiter. Das heißt, Gott bestimmte. Auch bei Isaak waren zwei Möglichkeiten. Schon vor der Geburt. Und es war nur ein Vater da. Isaak. Und doch waren zwei Kinder da. Wenn jetzt diese Kinder gesagt hätten, weil ich von Abraham abstamme, weil ich von Isaak abstamme, deshalb gehöre ich jetzt zum Volk Gottes. Das geht nicht. Die Kinder waren noch nicht geboren. Und so argumentiert Paulus und sagt, sehen Sie, Sie können nicht so argumentieren. Gott hat hier schon gewählt, bevor die Leute geboren wurden. Und übrigens, wenn sie das später gesagt haben wollten, beide kommen von einem her. Esau und Jakob kommen beide von Isaak. Und doch ist nur einer von ihnen euer Vater. Wie kommt das? Weil Gott gewählt hat. Nicht, weil sie von einem und demselben Vater herkommen, sondern weil Gott gewählt hat. Deshalb. Und dieses Prinzip, diesen Grundsatz hatte Israel vergessen. Sie hatten geschlussfolgert, ja, wir haben die Väter, Abraham, Isaak und Jakob, und hatten ganz vergessen, dass der Prozess bei den Vätern eine Aussonderung gewesen war. Immer wieder. Abraham wurde ausgesondert, Isaak wurde ausgesondert, Jakob wurde ausgesondert. Es kommt nicht einfach durch das Fleisch. Damit will Paulus dann auch später sagen, es kommt nicht einfach, weil ihr euch bemüht, ja? Weil menschliche Kräfte im Spiel sind. Der Mensch kann nichts tun, um Gott zu imponieren. Er sagt, Jakob wurde gewählt, bevor weder Jakob noch Esau Gutes oder Böses getan hatten. Israel sagt immer wieder, ja, ich habe Gutes getan, deshalb muss Gott mir Gnade schenken. Paulus nimmt diesen Beweggrund weg und sagt, das könnt ihr nicht tun. Eure eigene Geschichte straft das Lügen. Ihr wollt jetzt Gott imponieren mit euren guten Werken? Aufgrund wovon wurde Jakob gewählt? Nicht aufgrund von guten Werken. Er selbst sagte, wer sein Kind sein würde, damit ich sie nicht mit allzu vielen Fragen nach Hause gehen lasse. Denn es bleiben jetzt allerhand Fragen, die Paulus gleich beantwortet. Aber ich muss irgendwo aufhören. Das ist meine Schwierigkeit. Lassen Sie mich vielleicht vorausgreifen. Vers 16. Dann kommt es also nicht aus dem Wollenden, noch dem Laufenden, sondern dem Barmherzigen. Was kommt aus dem Barmherzigen? Wer ist der Barmherzige? Gott ist der Barmherzige. Und was kommt daraus? Worum geht es? In Ihrer Übersetzung heißt es wohl, es kommt nicht auf das Wollen an oder es liegt nicht am Wollen und so weiter. Im Griechischen steht hier, ist hier scheinbar der Sinn, es kommt nicht daher. Das ist die Frage, woher kommt es? Ja, woher kommt was? Das ist die Frage hier. Nun, es geht im ganzen Kontext des Römerbriefes darum, wer darf bei Gott in Gnaden sein. Darum geht es. Wer darf bei Gott in Gnaden stehen? Der Israelit sagt, ich bin Abrahams Kind, deshalb darf ich bei Gott in Gnaden sein. Gott muss mir Gnade schenken, denn ich bin ein Sohn Abrahams. Gott sagt zu ihm, ich bin dir gar nicht gegenüber verpflichtet, weil du Abrahams Sohn bist. Es gibt eine ganze Menge von Söhnen Abrahams, dem bin ich nicht gnädig gewesen. Ich werde gnädig sein, den ich gnädig sein will. Und jetzt schließen einige aus diesem und sagen, Gott ist willkürlich. Und da ist die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Wir als Neutestamentler müssen heute etwas hinzufügen zu diesem, denn Paulus argumentiert mit Israeliten und wir wissen das Geheimnis. Wir wissen, warum Gott barmherzig ist. Oder nicht? Wissen Sie, wann Gott barmherzig ist? Warum liegt es nicht beim Wollenden oder beim Laufenden, sondern beim barmherzigen Gott? Paulus will zeigen, dass niemand mit seiner eigenen Kraft, mit seiner eigenen Herkunft, mit irgendetwas, was aus dem menschlichen Bereich stammt. Philipper 3, ja. Ich bin ein Israelit, ich bin ein Benjamin, ich komme so weit von der Familie Sauls her. Ich bin ein Pharisäer, ich habe alles gehalten, alles menschliche Beweggründe. Paulus sagt, du kannst sie alle in den Kopf werfen. Es hilft rein nichts. Was hilft denn die Barmherzigkeit Gottes? Ja, wem wird die Barmherzigkeit Gottes geschenkt? Dem Bußfertigen. Das ist die Antwort.
ihr Bußfertigen. Und wenn Israel Buße tun würde, dann würde es Gnade bekommen. Das ist die Tür, zu der Paulus hier in Römer 9 drängen will. Es geht nicht um eine unbarmherzige Willkür Gottes, wer geht verloren, der geht gerettet. Paulus bringt die Barmherzigkeit in Verbindung, die Barmherzigkeit Gottes in Verbindung mit der Gerechtigkeit Gottes. Das ist wesentlich und das vergessen wir. Ganz bestimmt ist die Frage, wenn Gott gerecht ist, ist er auch barmherzig? Ja, Gott ist barmherzig und dann ist er gerecht, weil er barmherzig ist. Das ist das Richtige. Ja. Dann ist Gott gerecht. Aber wem gegenüber ist Gott barmherzig? Wem gegenüber ist er gerecht? Dem, der ruft. Und sobald ein Jude aufhört, sich auf Abraham zu berufen, auf Isaak, auf Jakob, auf seine guten Taten, sobald er sich nur auf den Gott beruft, der ihn liebt und ihn nur zu gern retten würde, sobald er Buße tut, in dem Moment will Gott. In dem Moment ist Gott barmherzig und in dem Moment kann Gott retten. Gott ist nicht ein Gott des Ausschlusses. Gott ist ein Gott des Einschlusses. Er hat alle unter den Unglauben geschlossen, eingeschlossen. Warum? Warum hat er alle abgestempelt als untauglich, damit sie tauglich werden können? Er will alle retten. Deshalb sagt er die Wahrheit über uns. Und wenn hier jemand ist, der diese Wahrheit bis jetzt nicht gern gehört hat, Gott sagt dir die Wahrheit über deinen verlorenen Zustand, nicht damit du verloren gehst, nicht damit er seine Willkür irgendwie gerettet wird, sondern damit seine Ehre gerettet wird und du gerettet wirst, weil er dich liebt, in eigenes Haus zu gehen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass wir dir die Wahl überlassen können. Du weißt genau, wer wir sind und wie wir innerlich stehen. Du weißt, Herr, wer wir sind und du schaust uns ganz. Wir bitten dich, Herr, um Barmherzigkeit. Wir bitten dich, Herr, um rettende Barmherzigkeit für die, die noch verloren sind. Ich bitte dich, Herr, dass du denen Gnade zeigst, die in diesem Raum dich vielleicht noch nicht persönlich kennen. Lass sie, Herr, doch zugreifen und lass dein Wort in ihrem Leben rettende Kraft werden. Wir danken dir, Herr, dass wir es mit einem Evangelium zu tun haben, das die Kraft Gottes ist und mächtig ist zu retten, jeden, ob Juden oder Heiden. Ob großer Sünde oder kleiner Sünde, ob Mann oder Frau, ob Kind oder Greis. Wir beten dich an, ob deiner großen Liebe und Gnade in Christus Jesus. Amen.
Thousand years.
Es sind noch einige in Römer 8 und dann einige in Römer 9, sehr wichtig, über das Seelengewinnen, das Tragen, das Leiden in Bezug auf unbekehrte Menschen. Dann Kapitel 15 ganz besonders sind einige Verse, die viel Mut machen zum Glaubensleben. Ein herrliches Thema, der Heilige Geist, der uns Jesus zeigt und uns zu Jesus führt und dafür sorgen will, dass wir eines Tages ihn sehen werden. Wir neigen das Haupt noch einmal zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Wir bitten, Herr, dass wir immer wieder auf ihn hören dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns diese Kraft gegeben hast, mit der wir dir treu sein dürfen und mit der wir für dich da sein dürfen. Wir möchten dir Freude bringen, indem wir Frucht tragen für dich. Wir bitten, Herr, bewahre uns, bis wir eines Tages dich sehen. Lass die Kraft deines Heiligen Geistes, die Herrschaft des Geistes, in Heiligkeit und Frucht auch in diesem Kreise vermehrt werden. Wir danken dir, Herr, durch Jesus Christus. Amen.